Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Es ist der 4. Oktober, es ist Freitag, es ist 22.31 Uhr. Die Adler haben gerade 6:1 gegen die Augsburger Panther gewonnen. Und ich habe hier gerade jemanden gegen das Knie getreten, der mir gegenüber sitzt. Und das ist der Phil. Hi Phil.
Schönen guten Abend, Sven. Danke, du Arsch.
Ja, jetzt sind wir im Jugendgefährdenmodus bei Apple, aber das macht ja nichts. Wir hoffen, ihr hört uns trotzdem noch. Ja, Phil, bevor wir über das Spiel und so ein bisschen noch die letzten Wochen reden, es war der Abend des Dennis Reul.
Keine Frage. Ja, echt, würde sagen, er hat die Würdigung bekommen, die er verdient hat. Sowohl von den Fans frenetisch gefeiert, als auch natürlich hier jetzt von der Organisation, wie es so schön heißt, mit dem Video auf dem Arena-Würfel gewürdigt worden, auch nochmal seine Statistiken eingeblendet worden gegen Ende des Videos. Leider nicht seine Blocks, ich glaube, die sind im ähnlichen Bereich, aber seine
Über
Checks...
Über 3000 haben wir vorhin nochmal vernommen im Presse.
Da sind sie ja im ähnlichen Bereich. Ich glaube, Checks waren es dann 3805.
Ja.
Wir sind hier in der Mixzone, also wo auch die PK aufgenommen wird.
Für alle,
nach
die
dem
sich
Spiel.
Wundern, warum es hier so laut ist.
Und genau, deswegen die Hintergrundgeräusche. Und ja, Matthias Blach, da haben wir im Gespräch gehabt unter anderem. Und er hat auch so schön gesagt, Dennis Reul hat nach den Spielen immer ein bisschen ausgesehen wie so ein Dalmatiner.
Ja.
Nach den ganzen Schüssen vor allem, die er geblockt hat.
Und halt auch einer, der sich nie von der die harte Arbeit gemacht hat, weil der ständig Drecksarbeit war genau das Wort, was er verwandt hat. Ich kann sagen, Dennis Endras saß als, der ist ja Torwarttrainer in Augsburg, unter anderem, man macht ja einiges mehr, schaut auch Nachwuchsspieler an und so weiter.
Videoschnitt und so
weiter. Videoschnitt, saß oben bei uns auf der Pressetribüne, mit ihm konnte ich in der Drittelpause sprechen. Da fiel der Satz, ich bin stolz, Dennis, dass ich Teil der Reise von Dennis sein durfte. Was glaube ich, was auch nochmal viel aussagt, sozusagen wie er das sieht und wie er das wahrnimmt. Dass Dennis über Dennis spricht, führt zu Fragezeichen im Kopf. Ich habe es gerade gesehen, wenn wir live sitzen, ist das sehr lustig, wie gesagt, wenn der Geräusche hört, aber insgesamt ein Abend, ja, wo man, der auch vollkommen verdient ist. Also ich glaube, diese 29 wird irgendwann da unterm Dach hängen, weil er erfüllt ja alle Kriterien, auch zwei Titel geholt, Nationalspieler, Jungadler gewesen. Also im Film, da gibt es nicht zu sagen, Dennis Reul hat bei Magenta in seiner ihm typischen Art gesagt, ja, es war sehr schön. Er hatte sogar kurz Gänsehaut, was für ihn, glaube ich, so das Maximum ist. Aber dann kam direkt der Satz, aber ich musste mich dann aufs Spiel fokussieren.
Ja, Gefühlsexplosion mit der Gänsehaut.
Ja, das war schon für seine Verhältnisse, für einen, der sonst nicht viel redet, war das schon extrem viel, muss man sagen.
Ja, aber was du auch sagst, unterm Dach hängt keine Frage, wenn nicht er, wer dann?
Ja.
Und dass er jetzt auch wieder mit der 29 auf dem Eis stand, klar, ist seine Nummer. Ungewohnt war es, dass er das C wieder auf der Brust hatte, sagt aber auch ganz, ganz viel einfach über den Menschen Dennis Reul aus.
Er ist hingekommen nach Augsburg und war direkt ein Leader in der Kabine. Und meine Frage war dann auch an Dennis Endras, also an den mit 2 M. Der redet ja nicht viel. Wie ist er denn? Wie soll ich sagen, er macht ja nicht gern den Mund auf, hat man ja einen Eindruck, wenn du mit ihm sprichst oder wenn du ihn mal im Interview hast. Und dann kam der Satz, es ist nicht wichtig, dass wie oft einer was sagt, sondern was er sagt und wie er es sagt. Und was du von allen hörst, ist, dass ein ganz toller Mensch ist, der einfach sehr selbstlos ist, der immer sozusagen andere in den Vordergrund stellt. Das drückt ja auch seine Art des Spiels aus. Also es ist ja keiner, wie soll ich sagen, für die Show hat er, es war ja auch kein einziger Check dabei, der jemals für die Show war, glaube ich. Sondern es war immer im Spiel. Und was mir natürlich in Erinnerung bleibt, ich hatte gedacht, dass sie es nochmal zeigen in dem Video heute, was nicht vorkam. Der Check gegen das parkende Auto mit dem Eisbärenaufkleber aus dem Trailer. 13? 12? 13? Irgendwie so. Ja. Also diese Saison, die nicht so schön war, die war alle.
Ja, dann 11, 12, ja.
Ja.
Die Saison, ja.
Irgendwas von der Zeit, ja, gegen das parkende Auto.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und ja, und zu Dennis Reul nochmal kurz. Nur weil er wenig sagt, heißt das ja nicht, dass er nichts zu sagen hat, ne? Und es geht ja auch darum, als Kapitän, das vergessen ja auch viele, du musst nicht der Riesenkommunikator sein, du musst auch nicht der beste Spieler auf dem Eis sein, der Superstar, um das C zu tragen. Es geht ja auch ganz viel außenrum, ne?
Ja.
Also Sponsoren treffen, treffen mit Fans etc. Also auch so Sachen wahrnehmen und da dich blicken lassen, das Gesicht sein, ne? Und dass er das direkt jetzt auch wieder in Augsburg übernimmt, kann ich mich nur wiederholen. Sagt dann auch viel aus.
Ja, insgesamt einfach von der Person her und allem wirklich ein stiller Hero ein Stück weit. Ich meine, 15 Jahre, 700, was waren es? 60 Spiele oder so?
Ja, also
ich glaube, auf Platz 2 oder 3 bei den Adlern, Platz 1 ist Markus King mit 860 und ja, 761 Spiele, zweimal deutscher Meister.
Jungadler noch dazu.
Jungadler, ne? War in den USA dann auch eine Zeit in der Karriere. Wird bleiben. Also einer von denen, die du nicht in den Highlight-Reels siehst normalerweise, so in diesen Top Ten oder so, aber einer, der bleiben wird und das Ganze sehr lange geprägt hat und einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil war.
Absolut, ja.
Werden wir zu gegebener Zeit vielleicht nochmal länger, wobei wir haben jetzt schon 5 Minuten über Dennis Reul gesprochen. Wahrscheinlich, wenn wir mit ihm hier sitzen, würden wir jetzt auch allmählich so mit den Fragen ausgehen. Lasst uns mal aufs Spiel schauen. Die Adler, ich fange mal mit dem Positiven an. Offensiv momentan eine unglaubliche Wacht und Mucht, ja. Macht und Wucht waren die Worte. Es ist spät, Leute, es ist Freitagabend. Wir sitzen übrigens hier, weil ich mich demnächst für 1,5 Wochen verabschiede und dann nicht zur Verfügung stehe für eine Aufnahme. Deshalb machen wir die heute. Ja, die Adler offensiv. Brutal zurzeit. Also das Gefühl, wenn sie mal loslegen, kriegst du sie kaum gebändigt.
Ja, es ist ja ganz interessant. Also vor dem Nürnberg-Spiel am Mittwoch hatten sie, glaube ich, die schlechteste Schusseffizienz der Liga mit 7%. Spielen dann gegen Nürnberg, die Defensive jetzt auch nicht ganz so ernst genommen haben, also nicht oberste Priorität
ja,
hatte.
Ja, haben wir heute auch im Ergebnis gegen Bremerhaven gesehen.
Ja, gut, da waren die platt. Ne? Die wurden am Mittwoch in Grund und Boden gelaufen. Dann bricht sie natürlich mal dann ein nach 40 Minuten, im 2 Tage nach. Nee, keine Ahnung, aber Nürnberg, hast sie dann auf jeden Fall Selbstvertrauen geholt, was deutlich effizienter. Zumindest mal in der Offensive, bleiben wir bei dem Part.
Ja, wir reden vom Positiven, wir sind gerade bei der
5 Tore, jetzt 6 Tore gegen Augsburg, hätten es auch das eine oder andere mehr sein können. Was ich bemerkenswert fand, war, wie gut der Puck teilweise schon zumindest wenn es mal in der Offensive dann waren, im Drittel, wie gut der da lief. Auch allgemein, die Passhärte ist gut, die Passgenauigkeit noch ausbaufähig, gerade auch im eigenen Drittel dann. Aber auch diese direkte Antwort auf den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 4-1, dann dieses 5-1 von Luke Esposito, wie gut dieser Puck da lief.
Ja,
allgemein.
Im Aufbau, diese erste Reihe.
Die erste Reihe, ne.
Dann insgesamt, es geht gar nicht so drum, was die an Toren nur schießen. Also wir haben es vorhin, wir saßen nebeneinander beim Spiel, vielleicht kommt da jetzt manches wieder. Marc Michaelis, kein Assist heute, kein Tor, also kein Punkt. Ich glaube, am Mittwoch kein, weiß jetzt nicht genau.
Glaube nicht, ja.
Aber so unglaublich wichtig in dem, was er macht, wie er die Bullies gewinnt, er nimmt jeden Weg, ist immer mit Energie und Geschwindigkeit da an den Fähigkeiten, die er hat. Er nimmt die Zweikämpfe, er macht seine Mitspieler einfach viel, viel besser. Und diese erste Reihe, wie die rotieren und wie die ihre Positionen wechseln, in der Geschwindigkeit wieder die Scheibe läuft, ist brutal.
Ja, und dann am Ende dieser Kette steht dann Luke Esposito. Erstmal ein Spieler, bei dem sich viele gefragt haben, als er im Sommer verpflichtet wurde aus Augsburg, warum kommt er? Dallas Eakins hat dann relativ schnell gesagt, most underrated Spieler in dieser Liga. Schön most underrated Spieler.
Most underrated Spieler ist sehr schön. Was man dazu auch noch sagen kann, ist, es gab auch der vorherige sportlich Verantwortliche, der Adler, fand Esposito schon so gut, dass er ihn sehr weit oben auf dem Zettel hatte.
Absolut, ja. Und halt auch so sinnbildlich für die Ausländer, die man verpflichtet hat in diesem Sommer. Ja. Keiner, wie Dallas es gesagt hat, der nach Italien geht, um einen guten Wein zu trinken, sondern einer, der hier was gewinnen möchte, der super ehrgeizig ist. Und da kommen wir nämlich direkt zum zweiten Spieler, der ein bisschen unterm Radar läuft, Nick Žižek. Mhm. Verteidigerkollege von Leon Gavanke, schon gegen Nürnberg mit 3 Assists. Jetzt heute wieder den Vorlagengeber gespielt. Mordschuss plötzlich rausgeholt, den habe ich in der Vorbereitung so nicht gesehen. Er hat mir zwar bei unserem ersten Interview gesagt, hat einen ganz guten Schuss, dass aber 160 km/h im Handgelenk hat. Oder jetzt heute 160 und 158, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis er trifft, wobei das gar nicht so wichtig ist, meiner Meinung nach. Er ist aggressiv im Zweikampf, geht dem Gegner da auch gern mal unter die Haut. Spielt gute Pässe, hat einen super Schuss, ist stark am Puck und auch läuferisch gut. Also er hat auch damals direkt zu mir gesagt, das größere Eis sieht er gar nicht so groß als Problem an. Natürlich sind die Winkel ein bisschen anders, ja, gerade als Verteidiger, weil er ist ein guter Schlittschuhläufer. Er ist groß, ja. Und ein junger Verteidiger. Ja. Überraschend, dass er in den jungen Jahren mit Anfang 20 schon nach Europa kommt und natürlich noch lernfähig
ist. Guter Kumpel von Gawanke. Leon war vorhin auch, also in der Mixzone, heute waren Gawanke und Plach da.
Ja.
Leon hat dann nochmal erzählt, sein eigentlich beste Freund, er kennt sich ja auch, haben beide bei den San Jose Barracudas gespielt, zusammen der AHL, wo Gawanke letztes Jahr war, dann das erste Halbjahr, nenne ich mal, Hälfte der Saison. Wirklich einer, der so ein bisschen unterm Radar läuft momentan, weil wir natürlich auf, wie soll ich sagen, wir schauen auf Kelble, da können wir gleich auch nochmal reden, hat ja Mittwoch sein erstes Spiel gemacht, dann schaust du auf Michaelis, der im ersten Spiel trifft, der schon der Leader des Teams ist und der das Team auch zieht und trägt. Du redest über einen Christian Reichel, der natürlich auch auffällig ist, aber ich finde nicht ganz so auffällig, wie jetzt Michaelis in seiner Spielweise.
Aber sich auch einen absoluten Tor verdient hätte, ja, so wie er spielt.
Und wird jetzt
mit der einen oder anderen Vorlage belohnt, aber dieser Treffer
interessant, wir können es durchgehen. Also du hast insgesamt schon das Gefühl, es ist immer die Frage, jetzt kriegen wir wieder gesagt, Anfang der Saison lobt das Team in den Himmel. Aber jetzt, wir sind ja bei den positiven Dingen gerade noch.
Genau.
Auch Markus Hennikane hat offensiv einen Impact, wie ich ihn bei ihm nicht gesehen hatte letztes Jahr. Also das ist weit entfernt von, also weit über dem, was letztes Jahr da war. Wir reden ja immer oder haben immer über die Adler als ein sehr physisches Team gesprochen, das sich einfach qua Kraft und Qualität tot macht. Was wir jetzt die letzten beiden Spiele vor allem, und auch, ich würde auch Bremerhaven mit reinnehmen, also die letzten drei Spiele gesehen haben. Köln ist so ein bisschen die Ausnahme, aber die letzten, sie laufen die Gegner tot.
Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, der Hennikane unglaublich entgegenkommt. Ja. Ne? Also, super Schlittschuhläufer.
Wie er das eine Tor auflegt heute, das von Kühnhagel.
Ja, und gegen Nürnberg dann auch trifft, weil er einfach die Füße weiter bewegt, als erstes vor dem Tor ist und dann mit der Rückhand halt den Puck unter die Latte heben kann. Ja, das ist auch ein Spiel, was Hennikane einfach entgegenkommt, wo er seine Schnelligkeit ausspielen kann, Dauerläufer.
Ja,
mit hohem Tempo. Und das ist, wenn die ganze Mannschaft das fabriziert, ist das natürlich auch ein Vorteil, was ihm entgegenkommt.
Du siehst insgesamt viel, viel mehr Bewegung auf dem Eis. Also es ist viel mehr momentan an Speed drin, an Lauf, an auch Bereitschaft zu gehen. Also du führst 4-0. Klar, dann kriegst du es 4-1, aber das Team läuft weiter. Also du hörst nicht auf, du läufst weiter deinen Vorcheck, du gehst weiter dem puckbesitzenden Spieler hinterher. Da war 60 Minuten keine Ruhe drin heute. Und das fand ich schon, Mittwoch hatten wir.
Aber auch zum ersten Mal, muss man dazu sagen. Ja. Es ist natürlich eine Momentaufnahme, es wird auch wieder Spiele geben, das sieht anders aus. Aber heute haben sie es 60 Minuten lang durchgezogen, auch so zum ersten Mal
in der Saison. Was man auch sagen muss, der Augsburger Trainer Ted Danshaus in der Pressekonferenz, ich sag's jetzt mal sehr grob, wir sind ja eh schon explizit, der war so angepisst von dem, was er da gesehen hat über 60 Minuten vorher. Ich wollte ihn eigentlich noch zu Dennis Reul fragen. Ich habe es dann lieber sein gelassen, weil glaube nicht, dass er da Bock hatte, darauf zu antworten, sondern der war stinkesauer auf das, was er gesehen hat. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen Akins gehabt, der gelöst war, wie man auch nicht so oft gesehen hat.
Ja, ich meine, das erste Mal in seinem Leben hat er ja auch gesagt, die Welle gemacht, mit Fans überhaupt.
Hat getanzt mit den Spielern.
Jetzt getanzt mit den Spielern dann, das habe ich jetzt von oben nicht gesehen, aber ja, hat er gesagt, das stimmt.
Hat zu sehen.
Auch schön, dass er mal die Seite zeigt einfach.
Auch er kann lachen. Um die Frage zu beantworten, es gibt immer wieder Nachrichten, ja, er kann lachen. Jetzt müssen wir aber schon nochmal, wir haben jetzt sehr viel Positives gerade. Defensiv. Also lass uns mal noch bei den Torhütern bleiben. Die Torhüterleistungen sind in Ordnung. Arno war Mittwoch heute wirklich stark, hat viel weggenommen. Felix Brückmann fällt 2 bis 3 Wochen aus, was man hört. So Ryan McInnes kommt in den nächsten Tagen eine weitere Information. Der wird wahrscheinlich ein bisschen noch ausfallen, kann man von ausgehen. Also für 2 Wochen wird es da keine gesonderte Information geben, sondern es kann wohl etwas dauern. Aber wenn Arno Tiefensee heute ein richtig guter Spieler war, obwohl Augsburg nur einen Treffer gemacht hat und die Adler ein paar mehr und auch mehr Schüsse hatten, sagt das schon was drüber aus, wo es noch hapert, ne?
Ja, Arno hat es schon kaschiert, die negativen Sachen, ne? Leon hat vorhin auch, also Leon Gawanke hier in der Mixzone gesagt, wenn der Arno nicht so ein gutes Spiel heute macht, geht es vielleicht auch in eine andere Richtung, weil schnell, zumindest verlieren sie das Momentum. Ja, ich habe es im Artikel für den Mannheimer Morgen so formuliert, dass die Adler trotz ihrer Dominanz in der Defensive weiterhin sich Zeit genommen haben für ihre Lieblingsbeschäftigung, und das ist nämlich haarsträubende Fehlpässe in der Defensivzone, also im eigenen Drittel zu spielen.
Im Aufbaupass vor allem. Ne?
Vor allem im Aufbau, ja, wenn du hast öfters mal die Struktur, dass du hinterm Tor bist, spielst einen rechts raus, meistens über die rechte Seite raus und spielst dann den Querpass, wenn es sich anbietet. Es hat sich auch in diesen Situationen angebietet, aber du spielst einfach ihn nicht genau genug. Spielst ihn entweder in den Schläger des Gegenspielers, was natürlich absoluter Worst Case ist, oder du spielst ihn in den Schlittschuh deines Mitspielers, spielst ihn in den Rücken deines Mitspielers. Und dadurch entstehen natürlich Chancen und Mannschaften, ich will jetzt nicht sagen, dass Augsburg hat auch die Qualität, vorne zu treffen, am heutigen Tag nicht, unter anderem wegen Tiefensee, aber andere Mannschaften, jetzt kommt am Sonntag Ingolstadt, die bestrafen sowas kälter, konsequenter, vielleicht das bessere Wort.
Ja, was halt auffällt, ist auch, wir hatten es am Mittwoch über diese Ottman Rushes, also 2 auf 1, 1 auf 0 waren es nicht so viele, aber es waren relativ viele 2 auf 1, die du abgegeben hast. Du hast auch heute wieder öfters mal Situationen gehabt, 3 auf 2, 2 auf 1, Umschaltspiel, Absicherung. Dann hat Nürnberg eine Situation 1 auf 0, wo die Refs abpfeifen wegen Abseits, was korrekt war. Das war noch, also alles okay, aber es ist so, Stabilität nach hinten ist noch nicht so da. Und das haben wir schon mal gesehen. Viel Speed nach vorne und mangelnde Konterabsicherung hatten wir das noch nicht so lange her.
Das ist so ein bisschen die Balance finden. Ja. Erinnert mich auch. Also das haben die Adler oft, weil die Adler oft einfach das aktive Team sind, die mehr Zeit als der Gegner, jetzt gerade gegen Gegner, die jetzt nicht München oder Berlin heißen, oder Ingolstadt jetzt beispielsweise, mehr Zeit in der offensive Zone verbringen. Aber da müssen auch die Pässe natürlich ankommen. Da muss die Absicherung A stimmen und die Pässe müssen ankommen. Und klar, wenn das nicht stimmt, dann läufst du eben in so Konter, wo du halt in numerischer Unterzahl bist. Und das musst du abstellen. Aber ich meine, dafür ist das noch früh in der Saison. Hast du unter Pavel auch ganz explizit gehabt, relativ lang in der Saison, bis es dann ab Januar gar kein Thema mehr war. Wird jetzt interessant zu verfolgen sein, wie es wie es in dieser Saison in den Griff bekommen.
Ja. Arno heute übrigens mit einer Quote von 95,7%. Um mal so eine Zahl in den Raum zu schmeißen.
Ja, das ist schon, hat ja auch in Köln schon eine gute Prozentzahl gehabt, beziehungsweise dann auch Bremerhaven war Felix. Jetzt weniger Fangquote gegen Nürnberg, aber mit dem 95 hat sich natürlich auch gut zurückgemeldet.
Ja, aber dieses Defensivthema ist schon ein Thema für die gesamte Mannschaft, wobei...
Absolut, es ist ja nicht nur die Defensivspieler, es geht ja im Sturm dann los, ne? Auch da mit diesen Pässen in der Offensivzone. Natürlich Aufbaupass über die Defensivspieler, Offensivzone, oft dann aber der Fehlpass oder die falsche Entscheidung, wenn man zwingend der Pass dann von den Offensivspielern.
Guck gerade aufs Datum, wir sind am 4. Oktober. Letztes Jahr haben wir irgendwann so Mitte, Ende Oktober, Anfang November angefangen, dass wir permanent drüber geredet haben, dass es falsche Entscheidungen von Spielern gab in der offensiven Zone, die dich defensiv was gekostet haben. Da sehe ich das Team aber schon noch weit von entfernt. Also bevor wir jetzt bevor jetzt wieder irgendwie hier draußen Panik. Das war ein überzeugender Sieg, das war eine überzeugende Leistung. Ja, es ist Augsburg. Aber wir haben ja auch die ganze Zeit drüber geredet, wir sollen da die Tore schießen. Und die Antwort ist alle. Momentan. Die Antwort ist der Kader. Also die Tiefe schießt dir die Tore.
Ja, ist schon interessant. Vor der Saison, klar, gerade nach der vergangenen Spielzeit hast du natürlich das Thema Knipser, Thema Torjäger. Den hast du jetzt nicht, den sehe ich auch nicht zwingend, weil einfach kein Spieler auch mal 2 oder lass es mal 3 Tore pro Spiel sein, sondern du hast seit der Vorbereitung bis jetzt zum 5. Saisonspiel keinen eine Partie absolviert, in der ein Spieler doppelt getroffen hat. Also es waren immer unterschiedliche Torschützen. Das ist zum einen natürlich ein Faustpfand, weil du nicht so ausrechenbar bist. Klar, ist noch früh in der Saison, da wird jetzt noch nicht so gematcht, die einzelnen Reihen, das, so länger die Saison geht und in den Playoffs dann sowieso, matcht natürlich viel mehr die einzelnen Reihen, ist ganz klar. Aber das ist jetzt ein Faustpfand. Auf der anderen Seite fragst du dich halt, was ist, wenn es mal nicht läuft. Klar, dass es bei allen gleichzeitig nicht läuft, ist unwahrscheinlich, aber ja, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, ich glaube, das siehst du auch dann. Also ich glaube, es ist ja immer so, wenn du gewinnst, ist die Stimmung immer gut.
Na klar.
Und so der alte Klassiker. Ich habe noch nie ein Team gehört, das Meister wurde, wo es hieß, die Stimmung in der Kabine war scheiße.
Ja.
Oder so, das hängt immer stark von dem ab, was drumherum passiert. Was man schon nochmal herausstellen muss, ist natürlich auch, dass dieser Kader, ich habe mir nochmal die Reihen aufgerufen, wenn du so reinguckst, das ist natürlich auch ein Kader, der dir erlaubt, über die Tiefe des Kaders Spiele zu entscheiden. Also zu sagen, wir gehen einfach 60 Minuten und dann haben wir so viel Qualität da drin, dass du, egal wer auf dem Eis ist, torgefährlich bist. Wir haben ja auch mit Yannick Broske einen Torschützen gehabt aus der vierten Reihe. Du hattest Sam Soramis auf dem Eis, Maxi Heim dabei. Also du hast in der vierten Reihe einen Center, der ist deutscher Nationalspieler.
Vize-Weltmeister 23, ja. Auch deutscher Meister mit den Adlern geworden. Er hat in der Hauptrunde Spiele absolviert im zweistelligen Bereich. Macht jetzt sein erstes Spiel. Ich meine, hat eine besondere Story natürlich. Wissen wir alle, müssen wir jetzt nochmal
mit der Vorschau reinhören. Wir empfehlen die Vorschau dazu.
Da genau. Gibt's einen schönen Rant, Und hat jetzt heute gespielt. Was man hört, harter Arbeiter, hat auch immer jetzt in der Vorbereitung, auch während, nachdem die ersten vier Spiele schon absolviert waren, im Training alles andere als sich hängen lassen. Das hat jetzt Dallas, danach habe ich ihn ja auch gefragt, bei der PK, jetzt auch nochmal betont, auch die anderen Spieler, Eric Uber, der noch überhaupt keinen Saisoneinsatz hat.
Working his butt off, war das.
Genau, ja, macht genau das, war, als am vergangenen Montag einen freien Tag hatten, war Dallas Eakins, das kurz als Anekdote, mit Lukas Kelpe individuell auf dem Eis, knapp 60 Minuten. Und wer war auch mit dabei? Eric Uber. Hätte auch einen Tag frei machen können, stand aber mit, hat mitbekommen, Kelpe auf dem Eis, würde gern mitmachen. Ja. Also, wird sich noch zeigen, Eric Uber, also wir haben es gehabt in der Saisonvorschau, muss sich natürlich auch jetzt in dieser Liga erstmal beweisen, sein erstes Profijahr. Ist nicht dankbar, dann in einem Team zu sein wie Mannheim. Gerade wenn es dann läuft, ist es schwer zu wechseln, aber er wird seine Einsätze dann
ist aber auch die Frage,
Zeit bekommen.
Mannheim, was ist die Idee davon? Mhm. Das muss man dann halt auch irgendwann mal sehen. Also die Idee ist natürlich, glaube ich, schon, dass du so eine Projektion hast. Was ist da an Potenzial in dem Spieler da? Und kann dir der Spieler dann weiterhelfen? Er ist ja auch kein U23-Spieler.
So ist es,
auch sagen. Also das müsste ja jemand anders dafür aussetzen. Woraufhin ich nochmal will, dass die U23-Spieler erwähnt. Gawanka hat einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, die U23-Spieler sind die am härtesten, sind beinahe die am härtesten arbeiten oder am härtesten arbeiten müssen bei uns im Kader und wollen.
Das müssen, ist, glaube ich,
das auch. Das fand ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, weil das auch nochmal klar macht, hey, diese Jungs, die kriegen nicht, wie soll ich sagen, das Sonnenlicht ab da drin, die kriegen nicht 20 Minuten Eiszeit, die stehen nicht in der ersten oder zweiten Powerplay-Formation drauf. Aber was sie sozusagen neben dem Spiel leisten, um überhaupt sozusagen auf das Niveau zu kommen, auf dem andere schon sind, und was sie dafür reingeben, das wird auch im Team gesehen und wahrgenommen.
Ja, also letzter Punkt, finde ich sehr wichtig, da bin ich absolut bei dir. Ein zweiter Punkt sehe ich als relativ normal an, tatsächlich, dass sie das machen müssen. Als junger Spieler musst du einfach mehr machen. Du kommst. Natürlich sind jetzt nicht alle in diesem Jahr von Junioren in den Herrenbereich gekommen. Manche spielen jetzt auch schon ihr fünftes, oder zumindest viertes Profijahr mit Pilo, ist es, glaube ich, oder das dritte. Vierte? Also. Vierte ist es jetzt von Pilo, genau, in seinem letzten U23-Jahr. Da musst du mehr machen. Ne? Ich meine, du hast ein körperliches Defizit natürlich, Geschwindigkeit und so alles. Wenn du jetzt, ich sage immer, kein Tim Stützle bist, aber auch ein Tim Stützle, um da mal kurz auszuholen, arbeitet ja unheimlich hart.
Also
er war ja im Sommer hier in Mannheim, hat trainiert und war da auch mit unter anderem mit ein paar Jungadler-Spielern auch auf dem Eis. Mit denen habe ich mich auch danach mal unterhalten. für die natürlich eine große Ehre, mit Tim Stützler auf dem Eis zu sein. Aber die haben gesagt, wir waren ein bisschen überrascht. Wir haben eigentlich gedacht, Tim spielt hier Larifari mit uns. Der ist übers Eis geflogen, hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen. Das war auch für die Jungadlerspieler, glaube ich, mal wichtig zu sehen, dass auch so ein NHL-Star oder kommender Star sich einfach reinhaut, wenn es nur ein Training mit den Jungadlern ist.
Um dorthin zu kommen.
Um dann halt
um sich dort zu verbessern. Das ist ja nochmal, aber ja, elevate, also sozusagen dein eigenes Spiel auf die nächste Stufe bringen, das ist schon das, was sozusagen von was die Jungs bringen müssen und was geleistet wird. Aber was ich fand es spannend, dass das im Team so gesehen wird. Ein Beispiel dafür, absolut, was harte Arbeit angeht, auch auf dem Top-Niveau. Austin Matthews, der wirklich wahrscheinlich den besten Schuss der Welt hat, trainiert jeden Sommer mit einem speziellen Coach an seinem Schuss wochenlang. Der macht nichts anderes. Natürlich Fitness und so weiter, klar. Aber wo er sozusagen jeden Tag eine Stunde mit einem Coach Minimum auf dem Eis ist, um seinen Schuss zu... Und ja, ich glaube aber, dass das so, also mich hat schon beeindruckt, das hat es dann auch von Gawanke. Es wird gesehen. Die sind sozusagen, wir haben nicht hier, also du hast momentan sehr das Gefühl, dass da viel zusammen ist gerade. Also auch dieser Satz, Blachter, der dann da war, der meinte, diese Reihe Michaelis Esposito, ja, wir machen auch viel außerhalb vom Eis zusammen, wir verstehen uns gut, wir machen auf dem Eis viel, privat viel, Da ist gerade so viel Clue im Team, also was zusammenhält, ist so der Eindruck gerade, der
so entsteht. Ja, ich würde auch sagen, ist immer noch früh in der Saison, aber das ist die Arbeit von Dallas Eakins hauptsächlich. Wir haben es in der Vorschau auch angesprochen, der natürlich nicht alle Spieler neu geholt hat, die jetzt nach Mannheim gekommen sind, der aber ein Augenmerk darauf hatte, Spieler zu holen, die charakterlich passen. Sagen alle, klar, sonst würden sie ihren Job nicht richtig machen. Momentan sieht man, dass es funktioniert. Klar, wenn du Erfolg hast, ist der Kleber natürlich noch fester, als wenn du einen Misserfolg hast. Aber er hat ja auch gesagt, wir haben weniger Wert in der Vorbereitung darauf gelegt, dass wir jetzt unser Defizit aus der vergangenen Saison, sprich effizient, abzulegen, also effizienter zu werden, sondern mehr das Mannschaftsgefüge zu binden. Und das gepaart mit harter Arbeit und dass die Jungs zusammen harte Arbeit da durchgehen, das erleben und somit noch enger zusammenwachsen und natürlich nicht nur auf dem Eis, auch außerhalb des Eises und nicht nur durch harte Arbeit, sondern auch durch verschiedene Punkte, auch dieses, wir machen Meetings mit der ganzen Organisation, also es sind auch die Leute vom Ticketing dabei, vom Marketing und so weiter, ne? Also von der ganzen Adler-Organisation, damit sich alle mal kennenlernen und alle auch einfach respektvoll miteinander umgehen, so wie es Dallas Eakins vorgegeben hat. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl, weil du es jetzt angesprochen hast, ist schon spürbar.
Also mein Eindruck ist es auch, also auch aus dem Gespräch mit den Spielern raus, wenn du es hörst, ist schon ein Stück weit anders, als was wir schon erlebt haben, wo du so jeder macht irgendwie seins und dann gucken wir mal, wie es am Ende zusammenkommt. Also wie gesagt, nicht überbewerten, wir sind jetzt beim fünften Spiel. Also es ist noch relativ lang und viel Zeit und so zu gehen, aber da wächst was gerade.
Genau. Ist natürlich sehr...
Ich muss ja auch eine Frage stellen. Eakins war der PK heute. Als er über die Fans und Dennis Reul und die Organisation das Ganze gesprochen hat. Mein Eindruck war, er hatte feuchte Augen.
Ja. Ich würde sogar unterstreichen, also gesagt, dass er stolz drauf ist, hier in dieser Organisation
zu sein. Da war er emotional wirklich gepackt. Ja. Also das war nicht Rolle oder irgendwas.
Nein, auf keinen Fall, nee, glaube ich nicht. Es ist auch kein Geheimnis, dass er die Fans, also dass er von dieser Stimmung allgemein der Liga, aber speziell von den Adler-Fans natürlich sehr angetan ist, auch nicht müde wird, das bei jeder Möglichkeit zu erwähnen. Und ich glaube schon, klar, dass es echt ist, dass sowas halt tatsächlich noch nie erlebt hast, was jetzt heute Abend mit der Ehrung und dem Empfang mit Dennis Reul zu tun hatte, ja.
Was machen wir draus? Lukas Kelpel ist ja auch einer, der zurück ist, der mittwochs erst mal auf dem Eis war, der hier stand und erzählt hat, auch ein bemerkenswerter Satz, lustiger ist, wir schreiben beide einen Text, unabhängig voneinander über das Spiel und hängen uns beide an dem Satz auf, wo er sagt, eine Minute noch zu gehen, wir sind ein Tor vorne, ich bin auf dem Eis.
Ist genau mein Ding, ne?
Ist genau mein Ding, dafür bin ich da. Und dann sozusagen, wie er sich reinwirft und diese Nürnberger Chance verhindert, nenne ich es mal.
Ja.
Das ist der Moment, für den ich lebe, war, glaube ich, sein
gesagt.
Satz.
Ja.
Ja, auch so einer. Heute hat er einen schwierigen Tag gehabt, fand ich. Mittwoch war deutlich stabiler.
Zweites Spiel nach der Verletzung.
Ja. Auch gar nicht klar, ob er heute spielen kann. Aber auch ein Baustein, der so in dieses Gesamtgefüge reingehört einfach.
Ja, absolut. Von seinem Background natürlich. Als gebürtiger Mannheimer, als ehemaliger Jungadler-Kapitän. Ist ja eh sehr witzig, dass, glaube ich, außer Leubel und Kühnhackl alle Jungadler-Vergangenheit haben. Nicht witzig. Ja. Bemerkenswert, zum Lachen ist es nicht. Müsste man eher herausheben, was ich jetzt damit tue. Und ich fand, dass du dir im ersten Spiel leichter tust nach einer Verletzung als im zweiten, ja, ist jetzt auch kein Geheimnis.
Vor allem noch mit der kurzen Zeit jetzt.
Genau,
Mittwoch, Freitag.
Die Regeneration.
Es kann sein, dass er Sonntag dann eine Pause bekommt.
Kann tatsächlich passieren. Und fand aber, dass er hier sehr gute Ansätze gezeigt hat, was sein Puckhandling angeht, was seine Übersicht angeht, auch schlittschuhläuferisch, dass er da im Stellungsspiel gut ist. Natürlich hat er hier und da, jetzt gerade heute, es ist schwer getan, wie du es angesprochen hast, noch zwei kleine Fehler drin gehabt. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Baustein, auch im Sinne von auch frisches Blut, aber auch jemand, der halt auch in den vergangenen 3 Jahren im Finale gestanden hat,
ja,
und der halt auch weiß, was man dann auch in der Kabine ein bisschen braucht, sag ich mal, gerade in der Kabine, die sich jetzt neu formt, um das Feuer am Lodern zu halten.
Wir müssen auch noch mal drüber reden. Wir haben ja während der Saison jetzt noch nicht aufgenommen.
Ja.
Kälble stand am Mittwoch da und meinte, hey, ich habe während dem Spiel ab und zu mal von der Bande zum Fans hochgeschaut und musste grinsen, weil es einfach ein unglaubliches, oder was ein Wahnsinnsgefühl war, das erste Mal hier im Mannheimer Trikot zu spielen. Michaelis kam nach dem ersten Spiel hier in die Mixzone, nach dem Sieg gegen Schwenningen, und meinte, er konnte tagelang kaum schlafen. So aufgeregt war er vor diesem ersten Spiel und vor dem, was ihm das... Also du hast hier Spieler dazu bekommen, für die das weit mehr ist als eine Worthülse hier zu spielen, für die das echt eine massive Bedeutung hat. Und ich glaube, das macht in der Kabine schon nochmal einen Riesenfaktor auch aus.
Es war der beste Tag meines Lebens.
Ja, bisher,
hat er, glaube ich, gesagt, auch Michaelis. Klar, du hast natürlich Spieler dazu bekommen. Ich habe es angesprochen. Gerade viel mit Jungadler Vergangenheit. Auch Sam Ceramis, Max Heim, alle.
Ja?
Alle schon in der Vergangenheit Jungadler auch gespielt. Auch teilweise Kapitän dann auch gewesen. Du musstest aber diese Lücke natürlich auch füllen. Nachdem du mit Robo und Wolf natürlich ja auch viel Mannheimer Identität verloren hast. Aber klar, wenn dann Jungs kommen, die jetzt zum ersten Mal wirklich hier ihr Profidebüt geben und als gestandene Männer jetzt wiederkommen, gibt dir das natürlich nochmal einen ganz anderen Push, ne? Ganz klar.
Ja, insgesamt, also das Spiel heute hat richtig Spaß gemacht, einfach zu gucken. Also es ist jetzt wenig so auf so einer Euphoriewelle, da bin ich noch weit von entfernt. Aber das war so ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, dass ein Team, auch Daniel Fischbuch, um jetzt mal einen rauszunehmen, wo du dich letztes Jahr gefragt hast, ist er hier richtig angekommen? Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass er sich wohl gefühlt hat in der Rolle, die er hatte und in dem allen. Also der hat heute Zweikämpfe genommen, offensiv, Checks gefahren, Zweikämpfe gesucht, auch Abschlüsse natürlich gehabt. Die habe ich so von dem, auch der Schuss am Mittwoch im Überzahlspiel. Also wo waren denn letztes Jahr? Also du hast das Gefühl, dass sich da ganz viel dreht, zum Positiven. Das muss man alles, aber es sind so einzelne Beispiele, wo es wirklich augenscheinlich ist momentan.
Genau, es flackert zumindest viel Positives auf, ne? So kann man das dann schon schreiben. Ja, nee, bin ich auch bei dir. Hat aber auch ein bisschen gebraucht. Jetzt auch, die war jetzt nicht so, dass er jetzt schon so agiert hat am ersten Spieltag, was aber, glaube ich, auch verständlich ist nach der vergangenen Saison. Und dass ihm auch dieses Tor jetzt am Mittwoch gegen Nürnberg, diese Fackel, wie du so schön auch gesagt hast.
Also wer die Scheibe sieht bei Magenta, bitte Bescheid sagen, wir haben es nach der Zeitlupe noch nicht so ganz, wo er eingeschlagen ist.
Ja. Ihm unheimlich gut getan hat einfach und das hast du dann auch im heutigen Spiel dann nochmal gesehen. Letztlich dann auch belohnt mit dem Treffer zum 6-1 Endstand und da auch schön, auch er hat noch keinen Treffer und auch er wird über Tore definiert. Chris Bennett mit der Vorlage, die echt gut war und aus Mannheimer Sicht muss man hoffen, dass bei ihm halt auch dieser Knoten platzt, weil er sich auch noch extrem schwer getan hat bis zum heutigen
Abend. Also da muss mehr kommen auf Dauer. Also der hat ja die Ansätze gezeigt letztes Jahr zu Beginn der Saison und ist dann irgendwann so ein Loch gefallen.
Bis zu seiner zweiten Verletzung eigentlich, kann man so und dann Daumen war, sagen.
Aber was machen wir damit? Also für mich ist momentan so der Punkt, dass ich finde, man sich gute Ansätze. Du siehst jetzt auch so, du kannst so ein bisschen mehr sehen oder erfüllen oder auch spüren, was da sozusagen, ja, sind so.
Alle Sinne angesprochen bei
dir. Ja, alle Sinne. Ich, vor allem der Geruchssinn ist, wenn man einfach so in der Kabine steht, ja immer sehr, sehr aktiviert. Aber du hast so eine Idee, wo das hingehen soll und wie es da hingehen kann. Für mich ist trotzdem noch so der Punkt, dass ich gerne mal abwarten würde, was ist denn, wenn man 2-3 Spiele in Folge, wenn man eine Verletzung dazu kommt, wie sieht das Ganze dann aus? Das ist so momentan so mein Blick da drauf. Wie ist denn deiner?
Ja, tatsächlich ähnlich. Mich interessiert tatsächlich, wie konstant die Mannschaft die Leistung aufs Eis bringt. Damit meine ich gar nicht jetzt rein Siege, sondern einfach diese Leistung. Du kannst natürlich auch gut spielen und verlieren. Ist in dem Sport, Überraschung, sowas gibt es.
Wahnsinn.
Ja, aber
gibt dir eine Chance zu gewinnen, rein statistisch
genau.
Die alte Nummer, ja.
Wie sehr oder wie sehr das halt eben nicht zu sehen ist. Und diese Entwicklung interessiert mich. Gerade die nackten Ergebnisse, sondern tatsächlich, wie agiert die Mannschaft auf dem Eis und wie agiert sie auch als Mannschaft dann letztendlich.
Haben wir noch was? Dann müssen wir wieder ein Danke rausschicken an die Steadies an der Stelle.
Absolut.
Weil wir nehmen wieder mit den Mikros auf. Ansonsten ist noch zu sagen, ihr könnt uns folgen bei Instagram, da stellen wir sogar Stories rein, heute eine schöne. Ihr könnt uns bei Blue Sky folgen, da könnten es gerne mehr tun, da wäre auch mehr Interaktion schön. Ansonsten könnt ihr uns unterstützen bei steady.de/eiszeitfm, wer mag. Und ihr könnt uns hören, weil das nächste, was ihr hört, ich schaue mal, ob ich Moritz Seider persönlich gratulieren kann zu seinen 8,55 Millionen Dollar, die er jetzt pro Jahr für die nächsten 7 Jahre in Detroit bekommt. Und mal schauen, ob wir euch da was zur Verfügung stellen. Wie genau das aussehen kann und was das sein wird, schauen wir mal. Ich sage danke. Es ist 23.08 Uhr.
Sehr schön. Danke auch.
Optimale Zeit für Feierabend. Euch eine gute Zeit. Die Sendung, wenn ihr sie hört, geht wahrscheinlich erst, wenn ihr bis jetzt gehört habt, es geht wahrscheinlich erst morgen Abend live, aber ihr bekommt sie am Wochenende. Und euch dann viel Spaß am Sonntag beim Spiel und bis bald.
Ciao.
Tschüss.